Wir reisen in die riesigen Weiten des Universums mit einem Hilfsmittel, der Radioastronomie. Am Telefon begrüße ich ganz herzlich Dr. Norbert Junges vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn und Effelsberg. Schönen guten Tag, Dr. Junges.
Ja, schönen guten Tag, Herr Höhner.
Ehe wir zu unseren Themen kommen, möchte ich Ihnen ganz herzlich zum 50-jährigen Jubiläum des Max-Planck-Instituts für Radioastronomie gratulieren. Sicherlich eine ganz fantastische Zeit und vor allem Ihre Symbolkraft mit Ihrem riesigen Teleskop in Effelsberg, eines der größten auf der Welt. Da zeigt man schon mal nach außen hin, was für gute astronomische Arbeit an Ihrem Institut geleistet wird.
Ja, das machen wir gerne. Allerdings fühle ich mich jetzt durch das, was Sie sagen, so ein bisschen hin und her gerissen. Insofern, wir haben jetzt das 50-jährige Jubiläum der Gründung unseres Instituts gar nicht mal so breit herausgestellt, sondern das war halb und halb sogar intern, weil es ein Verwaltungsakt war, denn das dicke 50-jährige Jubiläum, das auch die Außenwirkung zeitigen wird, die Sie selber jetzt gerade angesprochen haben, das ist das 50-jährige Jubiläum unseres Teleskops. Also 50 Jahre Richtfest des 100 Meter Radioteleskops in Effelsberg, das sind noch wenige Jahre, das wird im Mai 2021 stattfinden und das wollen wir dann tatsächlich groß begehen, ein halbes Jahrhundert arbeiten mit diesem Teleskop und das sogar unter dem Motto 50 Jahre und dann auch hoffentlich immer noch kein bisschen leise.
Gut, dass wir das jetzt klargestellt haben, kommen wir zu unseren Neuigkeiten vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn und Effelsberg. Es gibt eine ganze Reihe von interessanten Pressemitteilungen, so zum Beispiel Radiokarte des gesamten Himmels im Licht der Wasserstofflinie H.
Ja, das ist eine Karte des häufigsten Elements im Universum. Hinter H1 verbirgt sich ja der neutrale Wasserstoff und Wasserstoff ist noch vor Helium und allen anderen Elementen das, was im ganzen Weltall am häufigsten zu finden ist. Und diese Karte, die wir jetzt veröffentlichen, das ist eine Karte der Wasserstoffstrahlung aus wirklich jeder Richtung am Himmel. Es umfasst also den kompletten Himmel, Nord- wie Südhimmel. Und das Besondere daran ist, dass er mit zwei der größten Radioteleskope, die für diesen Zweck überhaupt zur Verfügung stehen, gemessen und kartiert worden ist. Und das ist für den Nordhimmel unser Teleskop in Bad Münstereifel-Effelsberg mit seinen 100 Metern Durchmesser. Und für den Südhimmel das Partnerteleskop auf der Südhalbkugel der Erde. Und tatsächlich ist das 64 Meter Radioteleskop bei Parkes, das ist also im Osten von Australien, 400 Kilometer von Sydney entfernt, das größte seiner Art auf der gesamten Südhalbkugel.
Welche Bedeutung hat das jetzt für die Radioastronomie?
Es geht um die Verteilung der Materie. Und Wasserstoff ist natürlich auch die Keimzelle. Mit Wasserstoff hat alles angefangen. Das heißt, der Wasserstoff wurde letztendlich bereits zu Beginn unseres Universums im Urknall erstellt und geschaffen. Und Wasserstoff, Helium, darum geht's. Und alles andere hat sich daraus entwickelt. Und da ist das Labor, in dem das Ganze geschieht oder geschehen ist, das sind letztendlich die Sterne. Sterne sind ja gewaltige Fusionsreaktoren, Verschmelzung von Wasserstoff zu Helium und weiter zu schweren Elementen. Und im Zuge einer gewaltigen Sternexplosion, einer Supernova-Explosion, herrschen dann die Bedingungen, wo man auch schwerste Elemente jenseits des Eisens noch darstellen kann. Aber letztendlich, mit dem Wasserstoff hat alles angefangen. Der ist die Grundlage und von daher ist es dann ausnehmend wichtig, eben auch die Verteilung zu kriegen und dadurch, das ist ja eine Spektrallinie, da können wir mithilfe des Doppler-Effekts eben auch dreidimensional sehen. Das heißt, wenn sich das Gas auf uns zubewegt, wird es in der Frequenz zum Höheren hin verschoben, wenn es sich von uns wegbewegt, zum Niedrigeren hin, Rotverschiebung oder Blauverschiebung, um es mit den Farben zu belegen. Und dadurch können wir eben auch in unsere eigene Milchstraße reingucken und einzelne Spiralarme in diesem System, in dem wir mittendrin sind, eben auch nacheinander bei unterschiedlichen Frequenzen in der Wasserstofflinie erkennen.
Und wie sich das Ganze auch bewegt?
Ja, die radiale Geschwindigkeit, die Bewegung, das sind ja unterschiedliche Geschwindigkeiten, die die Spiralarme im Vergleich zu uns, zu unserer Position mit der Sonne einnehmen. Und genau durch diese Bewegung können wir halt die unterschiedlichen Spiralarme voneinander unterscheiden.
Also wieder ein kleiner Baustein. Wo kommen wir her? Wo reisen wir hin? Könnte man vielleicht so ganz leicht mit einfügen.
Das auf jeden Fall. Und es geht auch einen Schritt in die Zukunft, dass man nämlich das sagen kann, ich habe Ihnen das hier über unseren jetzigen, den Ist-Zustand geschildert, aber mit dem großen Radioteleskopprojekt der Zukunft, dem SKA oder Square Kilometer Array, wird man natürlich auch den Wasserstoff untersuchen von anderen Galaxien oder in unserer Milchstraße. Aber um da die komplette Information zu bekommen, das ist ja kein Einzelteleskop, sondern ein Netzwerk zusammengeschalteter Teleskope, ein Interferometer. Und für die vollständige Information braucht man dazu eben auch die Grundlage der Daten mit großen Einzelteleskopen. Und das heißt, auch in der nächsten Generation, in den nächsten Jahrzehnten vielleicht, wird diese Karte, die wir jetzt veröffentlicht haben, ein Standard, eine Grundlage für Astronomie auch in allen möglichen anderen Wellenlängenbereichen darstellen.
Und wer an Wissenschaftlern bzw. Instituten, Radioteleskopen war beteiligt, das war doch sicherlich nicht nur eine Mannschaft.
Das war nicht nur eine Mannschaft, sondern es ist in der Tat ein internationales Team. Das Ganze läuft auch unter der Abkürzung für dieses Projekt HIFOPI-Kollaboration oder Zusammenarbeit. Die beiden führenden Leute da sind tatsächlich aus unserem Institut, dem Max-Planck-Institut für Radioastronomie, und unserem Nachbarinstitut hier in Bonn, dem Argelander-Institut für Astronomie. Das sind Benjamin Winkel und Jürgen Kerb, aber dazu noch eine Reihe weiterer Mitarbeiter aus beiden Instituten sowie auch für die Messung des Südhimmels zum Beispiel. Da kommen also Kollegen aus Australien dazu. Es sind Kollegen aus den USA, aus Estland. Also insgesamt ein wirklich internationales Team.
Man sieht immer wieder bei der Astronomie, sowohl in der optischen wie als auch in der Radioastronomie, wie verflochten weltweit diese Forschung eigentlich betrieben wird. Das ist ein schöner Baustein, auch letzten Endes für Verständigung zu werben für die einzelnen Nation.
Könnte man durchaus sagen.
Kommen wir zu einer weiteren interessanten Meldung, nämlich heftige Sternwindkollision im Doppelsternmonster Eta Carinae.
Ja, das Besondere an Eta Carinae ist, das ist ein sehr, sehr weit entwickelter Stern. Man könnte sogar sagen, das ist ein Stern, der in seinen wahrhaft letzten Zügen liegt. Die Entwicklung bei Sternen, die im Fall der Sonne Milliarden von Jahren dauert, ist im Fall eines solch massereichen Sterns wie Eta Carinae, das ist ein Doppelsternsystem, wo einer der Partner mehr als 100-mal schwerer ist als unsere Sonne, arg eingeschränkt. Also die asen ganz anders mit ihrem Kernbrennstoff rum und leben also nicht Milliarden, sondern nur wenige Millionen von Jahren. Und auch da hat Eta Carinae schon das meiste hinter sich. Der hat zum Beispiel vor knapp 200 Jahren in einer gewaltigen Explosion, Materie abgeblasen. Das heißt, wenn Sie sich jetzt ein Bild dieses Sterns angucken, das sieht ein bisschen so aus wie eine Erdnuss. Zwei rausgeblasene Sternhüllen, der sogenannte Homunculusnebel. Und da ist der Stern kurze Zeit so hell am Himmel zu sehen gewesen, wie das gute Dutzend hellster Sterne überhaupt über den ganzen Himmel verteilt. Inzwischen ist es soweit, das ist für uns ein sehr, sehr guter Kandidat für die nächste Supernova, die man in unserer Milchstraße beobachten kann. Allerdings würde ich mich da nicht festlegen wollen, ist das nächste Woche oder ist es vielleicht doch erst in einigen hundert oder tausend Jahren.
Das ist genau das Problem, denn seit geraumer Zeit wird sowas Ähnliches ja von Beta Geuze gesagt, dass er auch demnächst irgendwann als Supernova am Himmel erscheinen wird.
Der hätte für uns zumindest den Vorteil, den könnten wir auch hier in unseren Breitengraden eben am Himmel sehen, da der Orion als Wintersternbild da eben auch brillant am Abendhimmel im späten Winter erscheint, während Eta Carinae so weit südlich am Himmel steht, dass er in unseren Breiten nie über dem Horizont auftaucht. Das war eben auch der Grund, dass unser Forscherteam das an dem großen Teleskop der Europäischen Südsternwarte, der ESO, auf dem Paranal in Chile durchgeführt hat. Und zwar geht es dabei um das Very Large Telescope Interferometer, wo die großen 8-Meter-Teleskope der ESO auf dem Paranal noch nicht mal groß genug sind, sondern wo man mit speziellen Empfängern, in dem Fall lautet der Name dieses Empfängers AMBER, verschiedene dieser Teleskope miteinander in Verbindung schaltet. Und dadurch konnte man jetzt sehr, sehr weit, sehr, sehr detailliert in das Innere dieses Sternsystems hineinschauen. Und das Besondere und das Neuartige an der Arbeit, die wir jetzt veröffentlicht haben, ist eben, dass man die abgeblasene Materie von diesen Sternen, den sogenannten Sternwind, en Detail sehen kann. Und zwar ist das nicht nur Sternwind von einem Stern, sondern in diesem massereichen Doppelsternsystem gleich von zwei Partnern. Und wie die miteinander wechselwirken, wenn da zwei Sternwindzonen miteinander kollidieren, das ist dann wirklich was ganz Besonderes. Und da ist es jetzt möglich geworden, eben das in detaillierten Karten im Licht einer Linie des Wasserstoffs, der sogenannten Brackett-Gamma-Linie, darzustellen.
Also gab es hier ja eine Kooperation sozusagen zwischen Radioastronomie und optischer Astronomie.
Nein, in dem Fall ist es tatsächlich eine Forschungsgruppe bei uns im Institut, die Forschungsgruppe von Professor Gerd Weigelt, die sich speziell mit Infrarotastronomie und zwar der Infrarotinterferometrie befasst. Das heißt, sie entwickeln die Technik und wenden sie auch auf ihre Beobachtungen an, diese Teleskope im infraroten Bereich des Spektrums zusammenzuschalten und miteinander zu verbinden, um damit eben die Schärfe eines 130 Meter Teleskops zu erreichen, dass man da natürlich am Stück nie würde aufbauen können.
Denn ich glaube wohl, das größte optische Teleskop, was zurzeit im Bau sich befindet, nämlich das der Europäer, das wird knapp unter 40 Metern sein.
Das wird einen Durchmesser von 39 Metern kriegen. Und das Witzige vielleicht dabei ist, wenn Sie am Standort der Interferometer-Teleskope, um die es hier geht, auf dem Paranal sind, dann sind Sie sogar in Sichtweite des Berges des Cerro Amazonas, wo das neue 39-Meter-Teleskop der ESO gerade aufgebaut wird.
Eine weitere Meldung besagt, Zwillingsjets markieren das Herz einer aktiven Galaxie. Also Magnetfelder dominieren die Umgebung des zentralen schwarzen Lochs. Was wäre hierzu zu sagen?
Ja, das ist also eine dieser Galaxien mit aktivem Zentrum, mit aktivem Kern. Und dahinter verbirgt sich dann eben ein sehr massereiches schwarzes Loch. Eine sehr energetische Quelle. Und das Neue an diesen Beobachtungen jetzt, es ist Radiointerferometrie. Das heißt, auch hier hat man nicht Messungen mit einem einzelnen Radioteleskop eingesetzt, sondern verschiedene Radioteleskope zusammengeschaltet, um damit eben eine möglichst hohe Winkelauflösung zu erreichen und möglichst tief in Richtung der Zentralquelle hineinschauen zu können und da eben auch die Magnetfeldstruktur, mit der die Energie nach außen übertragen wird, zu erfassen. Einerseits ist das ein internationaler Verbund, das sogenannte Global Millimeter VLBI Array, das heißt für Beobachtungen bei Millimeterwellenlänge, dass man dann Radioteleskope weltweit zusammenschaltet. Und wir sind vom Institut da eben auch mit drei Teleskopen zumindest indirekt beteiligt. Das eine ist wiederum unser Hausteleskop. Das ist das 100 Meter Radioteleskop in Effelsberg, gar nicht so weit von Bonn entfernt. Und die beiden anderen Teleskope gehören zum deutsch-französisch-spanischen Institut IRAM, dem Institut for Radio Astronomy at Millimeter Wavelengths. Und es ist einmal das 30 Meter Teleskop in Südspanien auf dem Pico Veleta. Zum anderen das Plateau de Bure Interferometer und das ist in der Nähe von Grenoble in den französischen Alpen. Und mit diesen Teleskopen und einer Reihe weiterer Teleskope in USA, in Schweden, in Spanien sind diese Messungen hier in einem wirklich globalen Netzwerk durchgeführt worden. Und das Besondere ist nun, dass man hier sehr, sehr nah in Richtung des Zentrums einer doch recht weit entfernten Galaxie blicken kann. Also recht weit, das habe ich jetzt ein bisschen mit Vorsicht gesagt, denn einerseits sind 60 Millionen Lichtjahre natürlich schon eine Hausnummer, andererseits für das Forschungsgebiet dieser aktiven Galaxienkerne und der Zentren aktiver Galaxien, dafür ist das fast noch die erweiterte Nachbarschaft von uns.
Aber da hat man wiederum eben genau diese Magnetfelder gefunden und vermessen, nämlich am Rand eines schwarzen Lochs.
Am Rand, das heißt in der Nähe des Ereignishorizonts, in dem man natürlich jetzt nicht durchblicken kann. Und das Schöne ist hierbei, dass man einen sogenannten Zwillingsjet gefunden hat. Das heißt, diese Jets, das ist ja gebündelte Strahlung, die diese starke Bündelung eben durch die wiederum starken Magnetfelder erreicht. Und in vielen Fällen sieht man da nur einen Jet, wo die Strahlung in Richtung des Beobachters verstärkt wird, während der sogenannte Counterjet, der Gegenjet, dann viel schwächer erscheint oder gar unterhalb der Nachweisgrenze ist. Und dadurch, dass man hier beide hat, kann man den Fußpunkt, die Mitte und damit die Position, an der die Zentralquelle, die direkt eben nicht sichtbar wird, aus dem schwarzen Loch dringt halt keine Strahlung raus, besser fixieren und genau festlegen.
Und wer war an diesem Projekt beteiligt?
Also die Erstautorin, Ann-Kathrin Batschko, ist eine Doktorandin bei uns im Institut mit Verbindungen zur Universität Erlangen-Nürnberg und Universität Würzburg. Und es ist tatsächlich auch ein Projekt, das alle drei Forschungsinstitute, die beiden Unis und unser Institut, das Max-Planck-Institut für Radioastronomie, miteinander verbindet. Aber darüber hinaus ist es natürlich die Arbeit eines wiederum international besetzten Teams, wo auch Kollegen in Spanien, in Schweden im Rahmen dieser VLBI-Beobachtungen, im Rahmen dieser internationalen Netzwerkbeobachtungen beteiligt sind.
Wer Lust hat, kann sich noch einmal die Sache etwas genauer anschauen, nämlich unter der Internetseite des Max-Planck-Instituts für Radioastronomie in Bonn und da wiederum unter Pressemitteilung. Dort findet er oder sie nochmal das Ganze schön aufbereitet von Dr. Norbert Junkes, bei dem ich mich hier auch ganz herzlich bedanke, dass er wieder für uns Zeit hatte.
Ja, gerne.